Es folgt Werbung.
Hast du schon mal darüber nachgedacht, den Einstieg in den Versicherungsvertrieb zu wagen? Aber Themen wie Selbstständigkeit, Provisionsdruck und Kaltakquise schrecken dich ab? Dann höre jetzt bitte gut zu. Wir, die Signal Iduna, suchen Salespartner für unseren neuen Remote-Vertrieb in München. Du bekommst von uns ein unbefristetes Angestelltenverhältnis, ein festes Einkommen und zusätzlich die Chance auf eine attraktive Bonuszahlung. In unserem modernen Büro wartet ein dynamisches Team auf dich, das dich mit vollen Kräften bei deiner Einarbeitung unterstützt. Zu guter Letzt bekommst du bei uns die Weiterbildung zum IHK-Versicherungsfachmann bzw. Fachfrau ermöglicht. Flexible Arbeitszeiten sowie die klassischen Benefits sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Für uns ist es sehr wichtig, dass du wirklich hervorragend Deutsch sprichst. Alles Weitere finden wir bei unserem persönlichen Kennenlernen gemeinsam raus. Zu schön, um wahr zu sein? Dann melde dich und finde es heraus.
Werbung Ende. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. Es ist wieder soweit. Der Coach Roundtable mit Holger Guck steht an. Spannende Fragen, die wir heute beantworten, die von euch kommen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit Holger Guck. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute mit mir wieder gemeinsam am Mikrofon Holger Guck, der Ernährungs- und Supplement Terminator, wie ich ihn so für mich nenne. Herzlich willkommen, Holger, schön, dass du Zeit hast.
Ja, hallo zusammen. Eine gefühlte Ewigkeit haben wir schon nicht mehr aufgenommen, Olaf. Gefühlt, weil so lange ist es noch nicht her, aber ja, ich freue mich, dass wir jetzt wieder loslegen.
Ja, man merkt schon, wenn der regelmäßige Turnus so von 4, 5 Wochen nicht eingehalten wird, dann fühlt sich's dann auch sehr, sehr lang an.
Dann wird's schon komisch, ja, genau.
Wir haben im Warm-up eben besprochen, dass wir uns heute vordergründig den vielen Fragen widmen wollen, die gekommen sind. Auch deshalb, weil aktuell ist Wettkampfpause und da gibt's nicht so viel drüber zu berichten. Das, was das Team macht und was du machst, das streifen wir sowieso. Mit deinen Athleten streifen wir sowieso immer am Rande. Und deshalb heute zuerst die Frage, was gibt es aktuell Neues bei HBN? Wir hatten zuletzt die Flavor-Geschichte, von der wir wissen, dass sie gut angekommen ist. Was ist aktuell noch passiert? Gibt es was Neues, neue Geschmäcker beim Protein oder neue Produkte etc.?
Ja, also als erstes mal tatsächlich das Flav-Projekt, das habe ich ja letztes Mal schon ein bisschen ausführlicher besprochen, was das für ein langer, langer, steiniger Weg war. Und da kann ich nur an dieser Stelle jetzt mal sagen, ganz herzlichen Dank, dass das wirklich mit der Idee und auch mit den Rückmeldungen zu der Ausführung, zu dem Geschmack und wie sich das verbauen lässt in unterschiedlichste Rezepte, dass das wirklich so extrem, extrem gut ankommt. Ohne jeglichen Gegenwind. Natürlich gibt es immer auch wieder mal einzelne Stimmen, die sagen, ah, ist nicht so mein Fall, ich schmeck das oder das raus und so. Aber das der große Konsens, und das merkt man auch über das Interesse an den Verkäufen, ist, dass diese neue innovative Flav-Idee von uns, dass ohne Süßstoffe und ohne Inulin zu machen, hervorragend angekommen ist und sich großer Beliebtheit erfreut. Und weil dem so ist, kann man da natürlich auch in Aussicht stellen, dass wir uns schon sehr bald mit einer Aroma-Erweiterung befassen werden. Muss man sich natürlich erst einmal anschauen, wie das Ganze so läuft, ob sich das rentiert und so weiter, ne? Aber das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich kann da nur das herzlichen Dank sagen an alle da draußen, die es schon ausprobiert haben, an alle, die es noch nicht ausprobiert haben. Ihr verpasst definitiv was, wenn ihr Flav-Nutzer seid. Probiert das für euch aus. Ja, und ansonsten sind wir natürlich nicht untätig geblieben im Produktentwicklungsteam, wobei das Team bin eigentlich nur ich. Ja. Das bin eigentlich fast nur ich, das Produktentwicklungsteam. Ich bin natürlich nicht untätig. Nichtsdestotrotz, ja, es ist doch dann auch schon ein bisschen Zusammenarbeit, auch mit dem Markenbotschafter-Team. Wir hatten beispielsweise vor ein paar Wochen, hatten wir eine Umfrage bezüglich eines neuen Diet-Protein-Aromas. Wir wollten mal wissen, wie das Ganze aussieht für ein Iced Coffee, noch als, ich sage jetzt mal, leicht verzögertes Sommeraroma in 2024. Das kam sehr gut an. im Markenbotschafter-Team. Und aus diesem Grunde haben wir da jetzt ein paar Wochen investiert in die Aromafindung und werden das jetzt dann schon, ich weiß nicht, wann die Folge gesendet wird, Olaf, werden auf jeden Fall das schon zeitnah jetzt dann an den Start bringen. Wie gesagt, als leicht verzögertes Sommeraroma. Für alle Kaffeeliebhaber wird das mit Sicherheit eine willkommene Neuerung im Diet-Protein-Portfolio. Das ist relativ einfach. Eine andere Geschichte, weiß ich nicht, ob ich sie schon mal angesprochen habe, hat sich jetzt sehr, sehr stark herauskonkretisiert und steht jetzt auch kurz schon vor der, ja, oder ist eigentlich schon final alles bestellt und konzipiert. Ein sehr spezialisiertes Produkt, das aber immer wieder angefragt wird und wurde und das auch sehr, sehr, sehr gut zu Habian Supplements passt. Wir werden ein Produkt rausbringen. Ich habe die Dummy-Dose vor mir. Das heißen wird Menoharmony, Menopausal Balance Formula. Also ein Produkt, das sich mit typischen Menopausen, also Wechseljahressymptomen, befassen wird. Bei der Recherche habe ich festgestellt, wie kompliziert Frauen sind. Olaf, hast du das auch schon mal festgestellt?
Nee, ist mir noch nie aufgefallen.
Ist dir noch nie aufgefallen? Also, ich habe das schon immer geahnt ein bisschen, aber als ich die Recherche für Menoharmony gemacht habe, wurde ich dann da nochmal wirklich belehrt, wie kompliziert die Frauen eigentlich sind. Frauen haben ja eigentlich ihr ganzes Leben lang zu tun mit Zyklus und Zyklusbeschwerden und Zyklusverschiebungen und wenn sie dann keinen Zyklus mehr haben, dann knallt's die Frauen in die Wechseljahre rein und dann geht's weiter mit den Symptomen, die sich dann über die Monate und viele Jahre hinweg, die Wechseljahre es dauert ja viele Jahre, dann kommt das nächste Dilemma. Also das ist wirklich extrem komplex und ich habe mich wirklich wochenlang mit überhaupt mal der gesamten Thematik Wechseljahre befasst und bin dann in die spezifische Recherche eingestiegen, was es alles da draußen für Produkte gibt, für Wechseljahressymptomatik. Da konnte ich nur wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was da alles rausgehauen wird. Unwirksame Substanzen, gehypt, Dosierungen, wo man überhaupt nicht erahnen kann, dass da irgendwas drin ist, nicht mal homöopathisch und teilweise völlig fehlerhafte oder unvollständige Angaben auf den Produkten, was wirklich an bioaktiven verfügbaren Substanzen enthalten sind. Also gruselig, gruselig.
Kann ich nur bestätigen, weil du weißt ja, dass ich mich ja auch aufgrund meiner Klientinnen, die in der Vielzahl auch in den Wechseljahren sind, Klimakterium, Menopause, ja, so mehrere Bezeichnungen dafür, auch immer wieder damit beschäftige und natürlich hier auch Supplement-Empfehlungen gebe. Insofern freue ich mich natürlich sehr, wenn es endlich ein Komplettprodukt hierfür gibt. Ich arbeite seit Jahren mit interessanten Supplementen, die ihre Wirkung haben, aber das muss sehr, sehr ausgesucht sein. Da kann ich das bestätigen, was du sagst, keine Mini-Dosierung haben. Sie müssen auch vom Timing her passen. Und leider wird bei den komplexen Sachen, die so toll klingen, ja, oft viel zu viel versprochen und gar nicht oder wenig gehalten. Und dann gibt's die einfachen Sachen, die Frauen tatsächlich schon seit Jahrhunderten verwenden, sind vielleicht nicht so fancy, ne, aber sie funktionieren. Und aber da wirst du sicherlich jetzt auch noch darauf kommen, zu welchen Inhaltsstoffen du da gegriffen hast.
Ja, also wenn dich das interessiert, Olaf, wenn du denkst, dass die Leute das interessiert, dann kann ich das kurz anschneiden.
Gerne, kann ich ja natürlich auch was aus meinem Erfahrungsbereich beisteuern.
Ja, also ich kann dir mal einen groben Umriss geben. Ich ratter das jetzt mal ganz schnell runter, mit welchen Substanzen ich mich im Sinne von Menopause befasst habe. Bleckkohosch, Calcium, Chlorogensäuren, Östrogen-10, Fenugreek, Grapeseed, Isoflavone, Johanniskraut, Leinsamen, Maca, Maisfasern, Melatonin, Mönchspfeffer, Omega-3, Osteosine, Pycnogenol, Salbei, Ubiquinol, diverse Vitamine C, D und K, Yams und Zink. Also ich habe eine.
zwei entscheidende mit dabei, die ich seit Jahren bei den Klientinnen verwende. Das ist der Mönchspfeffer und die Yams.
Okay, das ist spannend. Also Mönchspfeffer haben wir tatsächlich mit drinnen. Haben wir tatsächlich mit drinnen. Ich habe halt Folgendes gemacht. Ich habe halt zu jeder einzelnen Substanz geschaut, welche wissenschaftliche Grundlage habe ich. Wo gibt es gute Daten, schlechte Daten, gar keine Daten. Wo sagt die Studienlage, das bringt was, und wo sagt die Studienlage, das bringt wahrscheinlich nichts oder wir wissen es nicht. Und das kannst du dir vorstellen. Bei diesem Sammelsurium an Substanzen war das eine riesige, große Arbeit. Und die Matrix, die am Ende dann übergeblieben ist, ist nicht groß. Die ist sogar verhältnismäßig klein. Hat auch damit zu tun, dass tatsächlich nicht alle Substanzen in Deutschland bzw. in EU erlaubt sind, die vielleicht auch potenziell eine gute Wirkung hätten. Aber ich habe jetzt für das Menoharmony 3 Substanzen mir ausgesucht. Das ist einmal das mit der allerstärksten Datenlage, ein auf Genistein standardisierter Soja-Isoflavonextrakt. Das ist das. Das ist die Substanz mit der umfangreichsten, stärksten Datenlage, wo man sich sogar in Cochrane Reviews anmaßt, dass man sagt, durchgängig ab einem bestimmten Genisteingehalt ist da eine gute Wirkung bei klassischen Wechseljahressymptomen zu erwarten. Das ist eine krasse Aussage von so einer Seite, weil die sich immer sehr zurückhaltend äußern. Also da haben wir die stärkste Datenlage. Wir haben eine gute Datenlage auch mit Johanniskraut tatsächlich. Da gibt es eine notwendige Standardisierung für einen ganz bestimmten Stoff. Und da mussten wir uns erstmal nach einem Extrakt umsehen, wo wir das genau das haben. Und dann, wie du es auch schon gesagt hast, ist Mönchspfeffer mit drinne. Yams habe ich mir auch angeschaut. Da waren wir aber verglichen zu den anderen, die jetzt gerade eben genannten Sachen, waren wir einfach die wissenschaftlichen Unterlagen, die wissenschaftlichen Daten ein bisschen zu gering. Das haben tatsächlich wirklich viele in ihren Produkten drin. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das wirkt. Aber du weißt ja, wie ich das bei HBN Supplements mache. Ich versuche das halt immer wissenschaftlich 1A zu machen, wissenschaftlich 1A aufzubauen. Das ist halt ganz einfach so, wie das HBN Supplement Steckenpferd. Und da haben wir hier diese drei, die nach allem, ganz am Ende, nach allen Recherchen quasi übrig geblieben sind. Und das wird eine Formel, da kann ich sagen, das wird richtig, richtig, richtig stabil. Und da werden wir wirklich extrem vielen Frauen mit den klassischen Symptomen helfen können, bin ich mir ganz sicher.
Da bin ich mir auch ganz sicher. Also, ich muss auch dazu sagen, nach meiner Erfahrung, das ist jetzt rein aus der Praxis an alle Hörerinnen und Hörer und auch an dich, Holger, ne? Das ist rein aus der Praxis. Was ich da weiß, ich hätte sowieso zum Mönchspfeffer nicht die Yamswurzel unmittelbar dazu kombiniert. Das hätte ich nicht gemacht. Weil es ist sehr, sehr wichtig, dass man bei diesen beiden Produkten ein Timing einhält. Ja, und die Yamswurzel, die dient eigentlich tatsächlich gar nicht vordergründig dazu, die hormonelle Problematik aufzufangen, ja? Sondern sie hat eher eine dämpfende Wirkung. Deswegen habe ich sie immer mit dabei. Damit gebe ich immer am Spätnachmittag, das sind halt so Bereiche, wo so Produkte wie Ashwagandha oder Stresscontrol, so wie von uns, nicht immer zwingend dann auch das Richtige sind. Zusätzlich ja. Auf jeden Fall. Aber es geht einfach darum, dass man in der Lage ist, den gesamten Kreislauf der Frau dann am Nachmittag auf den Abend hin etwas herunterzufahren, immer im Hinblick auf die anstehenden Hitzewallungen. Also es ist weniger eine hormonelle Geschichte, worum der Jams mit drin ist. Ich weiß auch, dass da die Datenlage schlecht ist. Der Mönchspfeffer selber hat eine sehr gute, das weiß ich auch, weil ich da gelesen habe, aber der hat die schon seit 400 Jahren.
Also Mönchspfeffer ist bei diesen ganzen regulatorischen Dingen, das ist ja auch eine Komponente in unserem Female Harmony. Also ne, das, da hast du einen Effekt bei sowohl bei PMS-Beschwerden, also bei prämenstruellen Beschwerden und Menstruationsbeschwerden, und hast das halt ganz einfach dann weiterführend auch weiter für die Frau dann einfach bei den Wechseljahresbeschwerden. Ne? Das ist eine sehr, sehr spannende Substanz auf jeden Fall. Ne?
Ja.
Aber ja, also wir können da wirklich sagen, wir haben da wieder einen kompletten Alleinstellungscharakter, weil dieser Soja-Genistein-Komplex tatsächlich nur für HBN-Supplements produziert wird. Den hat sonst keiner. Und du findest auf dem deutschen Markt auch kein Produkt, das das so hat, und das auch, und ich glaube, ich auch fast keines, das jetzt so explizit die Soja-Isoflavone und die darin enthaltenen aktiven Bestandteile nochmal ausweist. Das werden wir alles machen, und wir werden das natürlich auch wieder in einem Blogbeitrag auf dem auf unserer in unserem Blogbereich werden wir das natürlich alles wieder vorstellen. Ich gucke gerade eben mal, wie lang ist das Ding? Excel-Seiten, 20 Excel-Seiten habe ich geschrieben zur Menopause. Also ich bin jetzt wirklich ein absoluter Wechseljahresexperte. Ich wollte da gar nicht so tief rein, aber wenn ich dann mal anfange, dann mache ich es auch bis zu Ende. Ne?
es ist auch ganz interessant, und ich denke, was man hier auch mal am Rande mit erwähnen muss, und ich weiß, dass du das mit dem kompliziert auch gemeint hast, da geht es nicht darum, dass Frauen an sich besonders kompliziert sind, das sind sie wohl, aber wir lieben sie ja trotzdem. Aber es geht einfach darum, dass das ein sehr komplexes Konstrukt ist, wenn was bei der Frau hormonell passiert. Sehr viel komplexer als bei sehr viel komplexer als der Mann. So, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was ich immer wieder erlebe, ist, dass bei Frauen, wenn sie ins Klimakterium kommen, ein wahnsinniger Leidensdruck entsteht aufgrund der Begleiterscheinungen.
Ja.
Also ein Teil der Frauen nimmt es nicht so wahr erstmal, gerade die Kinder bekommen haben, nehmen zwar wahr, dass etwas passiert, aber sie sehen es als Normalität an. Dann gibt es wieder welche, die, das kommt häufiger vor bei denen, die keine Kinder zur Welt gebracht haben, die extreme Symptomatik entwickeln. Und das geht von, dass man das auch mal sagt, von der Hitzewallung über wirklich extremste Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen, über einen verlangsamten Stoffwechsel bis hin zu Schlafstörungen, darüber hinaus akute Gewichtszunahme ohne mehr zu essen, aber demgegenüber liegen wieder starke Heißhunger und. Also wer sich von den weiblichen Zuhörern da wiederfindet, der wird mit dem neuen Produkt von HBN bestens aufgehoben sein.
Ja, bist richtig gut, Olaf, weißt du das?
Ja.
Du bist richtig gut. Ich habe gerade mal diesen, es gibt einen schon sehr alten, aber dennoch nach wie vor anerkannten und benutzten Index für diese menopausale Symptomatik. Der nennt sich Kuppermann-Index.
Ja, der ist bekannt.
Und da hast du jetzt, glaube ich, von den 3, 4, 5, 6, von den 10 oder 11 Symptomen hast du, glaube ich, jetzt fast alle genannt. Mhm. Vaginale Trockenheit wird doch abgefragt. Ja. Gelenkschmerzen werden doch abgefragt.
Verringerte Libido.
Ja, Kopfschmerzen werden noch abgefragt, aber du hast die Tragenden, hast du alle genannt, und da kommen ja dann auch weiterführend, wenn man das dann weiter recherchiert, kommen ja auch noch andere Sachen dann, ne? Da hast du ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko, da kriegen die Frauen, die kriegen auch hormonell bedingt dann auch ab und dann mal Haarausfall. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig und mit, genau wie du sagst, mit Leidensdruck verbunden, und da ist es wirklich an der Zeit, da mal etwas was Ordentliches zu bringen.
Ja, in der Phase entscheidet sich auch, ob eine Osteoporose ausgeprägt wird oder nicht. Auch ein wichtiger Punkt. Was passiert da? Vorher ist die Veranlagung grundsätzlich da, aber hier entscheidet sich, ob die Osteoporose dann tatsächlich passiert. Und was ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier noch ist, die Dauer. Ja, die Dauer der Menopause, die Intensität ist sehr, sehr stark davon abhängig, was man dagegen tut. Und wenn man hier jetzt ein Produkt hat, was beispielsweise einer zusätzlichen Hormongabe als Alternative entgegensteht, dann ist das hervorragend, weil oft erlebt, viel zu oft erlebt, das muss ich auch sagen, dass viele Ärzte sehr, sehr schnell mit so einer zusätzlichen Hormongabe in dem Fall sind, mit Östrogen, und das verstärkt nur noch die Symptomatik, anstatt es wirklich hilft. Ja, da habe ich so viele Beispiele in der Zwischenzeit, dass ich eher, wenn es eine echte medizinische Indikation gibt, da ist eine ganz andere Sache. Da sind wir in einem ganz anderen Bereich. Beispielsweise, wenn wir hier reinkommen in eine Vorstufe von Krebserkrankungen, wie beispielsweise Gebärmutterhalskrebs etc., diese Dinge, da ist eine Hormonbeigabe unerlässlich. Das geht nicht anders. Punkt. Ja, aber wenn es darum geht, die Menopausensymptomatik per se positiv zu bekämpfen, ja, dann ist man gut aufgestellt, wenn man das mit anderen Maßnahmen versucht und da, nicht gleich hier mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also ich habe ein Beispiel aus dem persönlichen Umfeld, da wurde mit Creme und mit Tabletten gearbeitet.
Okay. Ja, ist echt spannend, was du sagst, ne?
Ja, und
Das
die
ist richtig
Folgen waren
spannend. Aber
verheerend.
ja.
Ja.
Ja,
Ja.
ja.
Ja. Also da bin ich ja sehr gespannt, sehr begeistert, dass wir jetzt sowas hier haben. Ich weiß, dass viele Klientinnen auf so eine Sache sehnsüchtig warten. Und wir haben es bedingt immer mal mit Female Harmony ein bisschen abfedern können, aber immer nur um die Phase. Haben wir übrigens auch genutzt, habe ich auch in die Empfehlungen immer mit eingebaut. Ne? Auch Female Harmony auch in der Menopause gegeben, aber eben immer nur um die Zeit des Eisprungs herum.
Ja,
Ne?
schon. Nee, also das ist schon, da gibt es Parallelen, aber das muss man schon, muss man dann am Ende dann schon, wenn man es richtig machen will, schon ein bisschen differenzieren. Ne? Also wenn sich hier jetzt rüstige Damen aufgerufen und angesprochen fühlen, wir werden auf jeden Fall auch logischerweise gerne eine Testphase machen. Wir suchen natürlich auch Damen, die ja die das gerne machen wollen würden und sowas gerne auch mal je nachdem irgendwie mal auf ihrem Instagram-Account oder so vorstellen möchten und selber Selbsttest vorstellen und sowas. Das ja, da bin ich sehr offen. Da könnt ihr sehr gerne den Olaf oder mich kontaktieren und dann leiten wir das weiter und da wollen wir wirklich jetzt gucken, dass das wirklich sehr, sehr viele Frauen, die betroffen sind, erreicht, ne?
Da frage ich einmal in meinem Klientinnen-Netzwerk rum, da haben wir fünf, das sage ich dir. Ja, weil natürlich, das ist ja klar. Also auch mit meinem Älterwerden werden natürlich meine Klientinnen, die schon viele Jahre bei mir sind, älter, und wir müssen uns mit dieser Problematik auseinandersetzen. Und es kommen speziell viele auch deshalb zu mir. Ist tatsächlich so, weil sie von einer Freundin gehört haben, das hat ganz gut funktioniert. Aber das ist mehr als alles andere, das darf ich hier auch gleich dazu sagen, eine hochindividuelle Sache. Ja, das ist eine hochindividuelle Sache und man kann dort eine Menge erreichen, indem man eine Feinabstimmung auch mit diesen Sachen macht. Also da denke ich, sollten die, die es betrifft, nicht zögern. Und die gute Nachricht ist doch, die Menopause kündigt sich an. Die kommt nicht über Nacht. Das darf ich den lieben Frauen, die hier zuhören oder die in unserer Community auch sind, schon mal sagen. Sie kündigt sich an. Man muss nur diese ersten Anzeichen wirklich wahrnehmen.
Ja,
Es ist
genau.
nicht, das, liebe Damen, das auch für euch, es ist nicht mit dem Zeitpunkt des Ausbleibens der Regel. Das ist es nicht. Das ist nicht der Beginn der Menopause. Das ist eigentlich schon die Mitte. Ja, wenn beginnt die Regel auszubleiben, ist das die Mitte. Das zeigen sich andere Anzeichen. Aber wir können ja gerne mal hier eine Episode komplett dazu machen. Die finde ich gut. Ja, die
Ja,
finde ich.
das ist echt ein Riesenfeld. Ne? Genauso wie du sagst, wo man dann auch mal auf die einzelnen, ne, auf die Perimenopause mal eingeht. Also da gibt's ja, ich habe das ja wirklich mir alles angeschaut, was dann auch in welchem Stadium dann auch genau wie du sagst, welche Erscheinungen dann häufiger auftreten, nicht so häufig auftreten. Eben wie du auch sagst, um das vielleicht für sich mal ein kleines bisschen dingfest zu machen, ne? Wie man steht, wie weit man nicht steht und so weiter. Und auch ist auch auch sehr, sehr, sehr spannend, was du sagst, der Eintritt, wo man dann wirklich die letzte Regelblutung hat. Da hat man ja eigentlich die Prämenopause und einen Teil von der Perimenopause schon hinter sich gelassen. Ne? Ja. Also das ist, ja, also das ist echt richtig, richtig spannend. Ich weiß halt jetzt nicht, wie hoch der Anteil deiner Hörer ist, die das betrifft, ne? Aber das ist echt eine richtig gute Sache.
Ja, da werden neue dazukommen, wenn man das hört. Ja, also das ist mit Sicherheit so. Also ich habe das ja immer wieder, dass Klientinnen tatsächlich zu mir kommen und sagen, Olaf oder Herr Mann, wenn wir uns kennenlernen, ja, mir bleibt die Regel aus, ich bin in der Menopause, und da sage ich zu ihr, das tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber du bist eigentlich schon am Ende der Menopause. Ja. Und dann gehen wir die Symptomatik durch und sagen dann, das habe ich die ganze Zeit, ja, das ist bei mir aktuell sehr schlimm, und dann kommen wir dann eben auch ins Reden, und sie merken, dass dann auch ein gewisses Verständnis da ist. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, dass man, um das zu verstehen, muss man auch als Mann älter sein. Ich würde mal behaupten, zumindest über 40, wenn man kein Gynäkologe ist, weil man sich ansonsten damit mit der Problematik gar nicht richtig auseinandersetzen kann. Das ist eine Erfahrung von mir.
Ja. Ist ja generell so ein Ding, ne? So ein Thema als Mann zu behandeln. Also ich denke mir das halt auch, aber ja, schließt es irgendwie nicht aus, ne? Also man kann das zwar nicht live erleben, aber man kann sich da schon sehr gut reindenken, ne, wie du sagst.
Ja, absolut. Also wir haben ein tolles neues Produkt am Start. Holger, sag bitte nochmal, wie es heißt.
Das wird heißen HBN Meno Harmony.
Meno Harmony wird bald erhältlich sein. Von wann gehen wir aus? Von welchem Datum, dass es gelauncht wird?
Auf jeden Fall im Oktober.
Okay, im Oktober, also der Launch von der ganzen Sache. Wir werden bis dahin so eine Episode machen. Ich merke gerade selber, dass das sehr, sehr interessant ist. Vielleicht machen wir das mal podcast-übergreifend als schönen Crossover mit unserem Schwester-Podcast, mit Lottis Lifestyle Kitchen.
Ja.
Das, da denke ich, dass wir die Lotti dort mit dazu nehmen, machen hier ein Roundtable draus, kommt mir so gerade als Gedanke. Und setzen dann auf beiden Kanälen auf. Ja, und das ist dann, denke ich, eine sehr, sehr interessante Sache. Ja. Gut, dann springen wir mal rein zu den Fragen, die total spannend sind. Erste Frage, Holger. Erste Frage. Da gehen wir gleich in das Thema Ernährung rein. Und die fand ich wahnsinnig spannend. Wie weiß ich, wie viel Mikronährstoffe ich tatsächlich brauche, in welchem Umfang, wie kann ich das ermitteln anhand meiner bestehenden Ernährung? Also immerhin, derjenige, der die Frage gestellt hat, weiß, dass das auch was mit dem zu tun hat, was er sich sowieso mit der Nahrung zuführt, aber die Frage geht jetzt mal an dich. Es ist noch ein bisschen allgemein, klar, aber dann irgendwo müssen wir ja mal anfangen hier, ne?
Ja, also grundsätzlich Glückwunsch an den Steller der Frage, dass er sich überhaupt mit Mikronährstoffen befasst, weil ich mache halt leider immer noch die Erfahrung, dass extrem viele auch gesundheitsbewusste Menschen, nicht nur Sportler, sondern generell gesundheitsbewusste Menschen sich Gedanken machen über Kalorien und über Makronährstoffe, vielleicht noch über Wasser, vielleicht noch über Ballaststoffe, aber dann ist spätestens Ende Gelände. Sieht man halt auch immer, tatsächlich gucke ich da auch immer gerne rein in den Fitnessgruppen, wenn es da Fragen gibt zur Ernährung bei Facebook. Da findest du eigentlich so gut wie nie eine Frage zu Mikronährstoffen. Da wollen alle immer nur wissen, wo kauft ihr euer Whey-Protein und so weiter und so fort. Also das ist die allerhäufigste Frage, wo kauft ihr euer Whey-Isolat und so weiter. Aber da findest du extrem selten was über Mikronährstoffe. Also muss man sagen, da ist immer noch viel zu wenig Bewusstsein dafür da, dass das eine tragende, ich will jetzt nicht sagen übergeordnete, aber mindestens gleichbedeutende Rolle spielt wie das Thema Kalorien und auch Makronährstoffe. Und also wenn du jetzt als ganz normaler, der sich mit der Ernährung befasst, vor der Frage stehst, wie schaut's bei mir mit Mikronährstoffen aus, dann hast du ja nur bestimmte Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Was du machen kannst, ist deine Ernährung zu analysieren und das halt ganz einfach auch auf der Basis von Mikronährstoffen. Dazu weiß ich jetzt nicht, ob es da verlässliche Tools gibt, aber da beginnt schon ein kleines bisschen die Schwierigkeit, weil es gibt halt jetzt so diese klassischen Auftritte zum Tracken wie FTDB oder so, die ich jetzt kenne. Die spucken jetzt, glaube ich, keine verlässlichen Daten zu Mikronährstoffen aus, weil das teilweise auch selber eingegeben ist. Und ich glaube, sehr, also das, was ich immer so sehe, da findest du halt die Kalorien und die Makros, aber jetzt nicht verlässlich die Mikronährstoffe. Kannst du mich gerne korrigieren, Olaf, wenn du da andere Tools kennst? Aber ich glaube, das ist schwierig. Aber das wäre natürlich die Voraussetzung, dass du ein Tool findest, dass dir auf verlässliche Art und Weise mit mit deiner Ernährung, mit dem Ernährungstracking auch die Mikronährstoffe auswertet. Und dann hast du die Möglichkeit, mit so einer Auswertung herzugehen und das Ganze dann gegenzulegen mit der sogenannten RDA. Die RDA ist die Vorgabe für die Aufnahme von Mikronährstoffen, die in der Literatur zu Vitaminen und Mineralstoffen auch bei Sportlern, nicht nur bei normalen, nicht Sportlern, sondern auch bei Sportlern am häufigsten als Referenz zitiert wird. Ich behandle das auch in meinem aktuellen Buch in HBN 2.0. Und da ist es auch tatsächlich so, dass der Konsens lautet, dass man sich als gesundheitsbewusste Person an die Referenzen nach RDA halten sollte, um eine angemessene Versorgung mit Mikronährstoffen auf die Beine zu stellen. Also das ist jetzt mal so das, was du auf Seiten von Ernährungsanalyse und von Ernährungstracking und weiterführender Beurteilung deiner Ernährung tun kannst. Ja. Ich weiß nicht, Olaf, hast du das schon mal jetzt mal unabhängig von den Planungen, die du von mir bekommst, hast du das selber schon mal gemacht oder machst du das auf irgendeine Art und Weise? Hast du da Tools, die man da nennen könnte?
Also ich habe das so nicht gemacht, ja, sondern ich lasse mir halt tatsächlich die Supplementierung genau aufschreiben und die Produkte fotografieren und dann nehme ich das anhand meines Basiswissens, was ich habe, in der Sache ran. Ich habe hier noch dieses große Buch, was ich schon mehrfach vorgestellt habe, der Mikronährstoffratgeber von A bis Z, und dann baue ich, das ist sehr aufwendig, was ich da mache, und dann baue ich denen das zusammen. Ich weiß, dass die Tools, die du verwendest, da noch tatsächlich noch besser sind, weil sie einfach das Ganze auch einen Tacken schneller machen. Nee, so eins wie du verwende ich nicht.
Ja, aber ja, genau. Aber es hätte ja sein können, dass du jetzt, was ich jetzt wirklich nicht weiß, dass es einen Tracker, eine Tracking-App oder etwas gibt, das wirklich auch verlässlich die Mikronährstoffe.
Habe
Also
hab ich
das wäre
bis
wär
nichts
natürlich eine
gehört.
Riesen,
Ja.
Riesenerleichterung, ne, für so ein Thema. Ne?
Ja.
Also das ist mal das eine, was du machen kannst. So, und dann kannst du das Rad halt noch weiterspinnen und kannst sagen, okay, die Aufnahme, also was ich in den Mund mir stecke, ist das eine. Aber jeder Mensch hat natürlich auch eine unterschiedliche Resorption. Die Resorption von Mikronährstoffen hängt natürlich auch immer davon ab, was gebe ich dazu. Nehme ich zu meiner Eisentablette ein großes Glas Milch oder nehme ich, habe ich ein pflanzliches Eisenpräparat und nehme dazu Vitamin C oder nehme ich es nicht? Also, du weißt, was ich sagen will. Da gibt es extrem viele Variablen, um dann wirklich zu sagen, ich habe einen guten oder einen schlechten Versorgungsstatus. Und wenn ich so weit jetzt noch reingehen möchte, dann muss ich mich um Labordiagnostik bemühen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es schon sehr gute Möglichkeiten inzwischen. Das gibt es noch nicht lange, aber die sind noch relativ teuer. Ich habe vor ein paar Jahren, habe ich eine umfangreiche Analyse gemacht, auch mit einer Labordiagnostik, wo man auch wirklich sagen kann, das ist jetzt von der Bestimmungsmethode her auch wirklich eine, wo da wirklich der Status bestimmt wird. Das ist plausibel und das ist auch valide. Und da war ich aber halt, ja, das kostet schon ein bisschen was, um das mal so zu sagen, ne? Einige Leute lassen sich dann auch vom Hausarzt Magnesium austesten, auswerten und so weiter. Das sind aber halt teilweise wirklich bei den Mikronährstoffen, also jetzt hier auch bei den Mineralstoffen, Werte, von denen kannst du nicht ausgehen, weil die nichts über deinen Versorgungsstatus des Körpers sagen. Ne? Das ist wirklich ein relativ schwieriges Feld. Um das jetzt nicht zu verkomplizieren, ich würde sagen, wenn man noch weiterführend nach der eigenen Bestimmung der Aufnahme von Mikronährstoffen und das Gegenlegen mit RDA, was man sich locker im Internet zusammen recherchieren kann, wenn jemand noch weiter möchte, sollte er sich, um sich auch Zeit und vielleicht auch Geld zu sparen, sich da an eine kompetente Person wenden, die so etwas standardmäßig schon mit Leuten macht und sich da eine Handlungsempfehlung geben lassen, auch wenn das dann ein paar Euro kostet. Das würde ich wirklich machen. Es gibt da sehr gute Tools. Man muss aufpassen, wie wird diese Bestimmung durchgeführt, welche Referenzwerte werden da dagegen gelegt und wie interpretiere ich das Ganze, wie werte ich das Ganze aus und welche Handlungsempfehlung ergibt sich dann aus meinem Ergebnis jetzt konkret für die Praxis. Da braucht man schon ein bisschen Know-how und man braucht auch die richtigen Informationen. Und darum ist da wirklich mein Rat, wie ich es gerade eben gesagt habe, das dann wirklich zusammen mit jemandem zu machen, der so etwas schon öfter gemacht hat und der sich damit auskennt. Ne?
Also letztendlich läuft es darauf hinaus, dass man sich dort einen Coach nimmt, der versiert ist in dem Bereich und deutlich mehr weiß als dieses Basis-1x1, was die Supplementierung angeht. Ne? Also vor allen Dingen sollte der Coach selber wissen, was einzelne Mikronährstoffe machen und gegebenenfalls auch relativ zügig Unter- oder auch Überversorgung erkennen. Auch ein wichtiger Punkt, die Überversorgung manchmal wird etwas unterschätzt. Es ist tatsächlich nicht an dem, dass der Körper immer alles ausscheidet, was er nicht braucht. So ist es nicht bei uns. Da gibt's zwar einige Sachen, wo das so ist, aber bei vielen dann eben nicht. Und wirklich auch wichtig, Bewertung, Blutbild. Gut, dass du das nochmal gesagt hast, sonst wäre ich da auch drauf gekommen. Ja, Blutbild ist wichtig, sich das mal anzuschauen, aber das sagt eben nicht wirklich was über die Versorgung aus. Ne? Und da erkennt man sicherlich rudimentär ein paar Sachen, eine Tendenz, sage ich mal, bei Dingen wie Natrium, Kalium, Calcium. Aber ansonsten, wobei die meisten Blutbilder das ja nicht mal richtig machen.
Ja, also das ist wirklich, darf man sich wirklich nicht beirren lassen. Ne? Das ist wirklich, das ist blöd, dass da dann auch nicht parallel dazu entsprechend aufgeklärt wird, wie aussagefähig solche Werte dann sind. Aber das ist halt einfach, wenn es dann schon überhaupt gemacht wird, wie du sagst, dann ist es halt gang und gäbe, dass dann die Aufklärung parallel dazu halt oft echt wirklich in dem Bereich minderwertig ist. Oftmals, weil das habe ich auch schon oft gesagt, das traue ich mich auch sagen, oftmals, weil ganz einfach auch der Hausarzt selber da überhaupt kein Wissen dazu hat. Wer hat da überhaupt kein Wissen?
Ja, er beschäftigt sich ja mit Krankheiten, nicht mit Gesundheit.
Ja, ne? Also das ist nicht nur eine Floskel. Ne? Das ist wirklich absoluter Alltag. Ne?
Ja. Ja. Ja, also ich denke, das war schon mal etwas ausführlicher, auch die Frage beantwortet hier an den Hörer und du wirst selber sehen, was du damit anfängst, lieber Hörer. Ne? Die nächste Frage geht in den Bereich Training, Trainingssysteme, Didaktik mit rein und dann nehme ich die spannendste Frage von allen, immer wieder gern gestellt, hören wir öfter. Jetzt möchte ich aber noch mal darauf eingehen, weil es eine von denen ist, die ich sehr viel wichtiger empfinde als die 333.000. Frage-Thread zum Kreatin aufzumachen, weil da gibt es ausreichend Studien, kann man sich belesen. Und zwar, wie viel Trainingspause und wie oft sind Trainingspausen notwendig? Und dann steht hier noch, nicht nur innerhalb eines Trainingszykluses, eines Mesozykluses wurde da noch ergänzt. Das sind ganz viele Informationen in der Frage drin. Ich will das mal so ein bisschen komprimieren. Also im Grunde genommen, wie oft, wie lange und wann sollten regelmäßig längere Pausen eingesetzt werden? Spannend.
Super spannend. Würde ich mich jetzt mal, kennst du das, in Fitnessgruppen, wo sich immer Leute dann selber kommentieren und sagen, Mitleser?
Ja.
Da würde ich jetzt mal einen Hashtag setzen, Mitleser, und bin gespannt, was du dazu zu sagen hast.
Also ich denke, dass weil hier auch in der Frage noch das Thema Zentralnervensystem und Übertraining mit hinzukam. Also das ist schon jemand, der sich intensiv damit beschäftigt hat. Das merkt man. Ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man davon ausgehen muss, um so eine Frage zu beantworten. Erstens, wie intensiv trainierst du? Intensität ist eine sehr, sehr individuelle Wahrnehmung. Für einen ist 2 Stunden ins Fitnessstudio zu gehen, davon 1 Stunde zu trainieren und 1 Stunde dazwischen am Handy zu datteln, intensives Training, damit dann erzählt wird, ich gehe 5-mal oder 6-mal in der Woche jeweils 2 Stunden ins Training. Das hat für mich nichts mit Intensität zu tun. Aber man kann seine individuelle Wahrnehmung schon genau spezifizieren. Ist es so, dass du in jedem Training häufig, nicht immer, aber häufig ans Muskelversagen in deinen einzelnen Sätzen gehst? Führst du den optimalen Bewegungsumfang aus, sodass du den Zielmuskel spürst? Warum ich das jetzt hier sage im Zusammenhang mit Training, Trainingspausen, das ist einfach wichtig, weil ein Muskel, den ich nicht treffe, brauche ich nicht zu pausieren. Ja? Also, das sind ganz entscheidende Punkte. Dann hinzu kommt natürlich, mit welcher Häufigkeit trainierst du einzelne Muskelgruppen? Frequenz, Intensität, Frequenz und die Pausen innerhalb eines Mesozykluses, also sprich pro Woche. So. Das heißt, wenn ich an 7 Tagen in der Woche, die nehmen wir jetzt mal als Grundlage, 5 Tage trainiere, habe ich 2 Ruhetage. Das ist für mich eine vernünftige Geschichte, kann aber trotzdem auch aufgrund einer sehr hohen Intensität, die man in jedem Training hat, also beispielsweise auch dort auf Anschlag trainiert, sei es durch Volumen oder eben durch eine besonders intensive Ausführung der Übung, nicht ausreichend sein. Und da greift eben der Punkt, dass regelmäßige Trainingspausen sehr, sehr wichtig sind. In der Sportwissenschaft werden diese regelmäßigen Trainingspausen strategische Dekonditionierungen genannt. Strategische Dekonditionierung. Später kam mal das fancy deutsche Wort, fancy englisch-deutsche Wort Deload dazu. Das trifft es nämlich nicht im Kern, weil ein Deload einen ganz anderen Umfang haben kann. Die strategische Dekonditionierung ist eine geplante Pause. Das heißt, nach jedem Makrozyklus wird eine Pause eingeplant. Diese Pause kann zwischen 3 und 14 Tagen betragen. Warum man diese Pause macht, das ist relativ simpel. Man will dem Körper die Möglichkeit geben, ähnlich wie einem Computer, ein Reset, ein Reboot durchzuführen. Oder nehmt es mit einer Maschine, mit einem Auto, weil das sehr oft auch verglichen wird. Da ist es nicht nur wichtig, regelmäßig guten Kraftstoff zuzuführen, damit der ordentlich läuft, sondern auch eine regelmäßige Wartung ist wichtig. Das Auto muss also auf die Hebebühne, es muss der Ölstand geprüft werden, es muss geschaut werden, ob die Bremsen gehen, ob die Bereifung noch gut ist und natürlich, ob alles, was in diesem ganzen Konstrukt dazu führt, dass das Auto fährt, auch wirklich intakt ist. Sind alle Muttern safe? Ist alles, was an den Sicherheitssystemen relevant ist, in Ordnung? Und so ist es auch beim Menschen. Du brauchst einfach Zeit, damit der Körper hat, Reparaturvorgänge vorzunehmen. Und es gibt nicht umsonst diesen uralten Spruch, die Form kommt in der Ruhe. Und das ist tatsächlich so. Also muss der Körper auch hin und wieder die Gelegenheit haben, sich etwas komplexer zu erholen, als nur mit einem Tag Pause zwischen 2 Trainingseinheiten jeweils. Und diese Chance bekommt er durch die strategische Dekonditionierung. Diese strategische Dekonditionierung, das ist jetzt ein Sonderfall für ältere Athleten, hat nicht mehr die Bedeutung, wenn ein Athlet älter wird. Da spielt es nicht mehr diese entscheidende Rolle, weil der sowieso, wir gehen jetzt hier immer auch vom Natural-Bereich aus, ja, sowieso auch älter werdend etwas smarter und weniger intensiv trainieren sollte, als er das vielleicht im Vorfeld getan hat. Wie stelle ich nun fest oder wie stellt ein Coach fest, wie lange Pause ich brauche? Auch das ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Zuallererst spielt hier die Rolle Schlafqualität. Wie gut komme ich in den Schlaf? Wie erholsam ist mein Schlaf? Wie fühle ich mich danach? Damit meine ich jetzt nicht, dass man gegebenenfalls mit vernünftigen Supplementen hier nacharbeiten kann, Holger, wie Sleep Care, ja. Sondern es geht einfach darum, ist der Schlaf wirklich für mich erholsam? Also für mich ist jetzt eine Pause nicht, wenn ich einen Tag frei gemacht habe und dann in die nächste Trainingseinheit gehe, aber trotzdem natürlich noch meinen Körper spüre. Auf der einen Seite ist das für uns Krafttrainierende und Bodybuilder ein sehr schönes Gefühl, aber das ist auch auf der anderen Seite ein Zeichen dafür, dass der Körper sich nicht mehr vollständig erholt und deshalb muss er diese Chance kriegen. Also zuerst der regenerative Aspekt, wie gut ist meine Schlafqualität? Ausreichend lange, ausreichend erholsam, wache ich morgens auf und fühle mich fit. Da spielen noch Faktoren rein, wie oft muss ich nachts raus, wie oft werde ich nachts sowieso wach, habe ich gegebenenfalls Hunger. Weiterhin wichtiger Faktor der Alltagsstress. Nicht jeder macht das beruflich und kann sich das erlauben, dass er das so in den Tag einbindet, dass er genügend Powernaps dann gegebenenfalls hat. Deswegen den muss man genauso beobachten, ja, dass nicht irgendetwas dauerhaft auf der Strecke bleibt. Also da auch nochmal mein Appell, beobachte ich genau, ob ich eine Pause brauche, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst ihr auch genau checken, schaffe ich meine Alltagsbelastung ohne Probleme oder hänge ich öfter rum wie ein Schluck Wasser in der Kurve, weil ich total erledigt bin vom Training. Das sollte nicht der Fall sein. Ob Wettkampf oder Aufbauphase sollte das definitiv nicht der Fall sein. Und dann noch dieses Thema Zentralnervensystem Schrägstrich Übertraining. Ins Übertraining werden es die allerwenigsten schaffen, auch im Naturalbereich nicht, weil kaum jemand so intensiv und dazu mit der Frequenz oder eben dem Volumen trainiert, dass er das in irgendeiner Art und Weise überhaupt hinkriegen würde. Aber Erholung des Zentralnervensystems, auch hier in Verbindung mit Regeneration und Schlaf, ist ein wichtiger Aspekt. Und daran werden dann natürlich auch die Dauer der Pausen dann festgelegt. Wenn ich also merke, nach 3 Tagen ist jetzt nicht diese Erholung da, die ich mir erhofft habe, bedeutet das, dass es nach dem nächsten Makrozyklus einfach eine längere Pause geben wird. Aber der nächste Makrozyklus wird erst einmal mit einer veränderten Konstellation durchgezogen, gegebenenfalls mit einem Pausentag mehr pro Woche, vielleicht 4 Einheiten anstatt 5, und so hat man noch einen weiteren Ruhetag. Aber wir dürfen die Ruhetage zwischen den Einheiten eben nicht mit einer geplanten Pause verwechseln. Wenn man länger als zum Beispiel 7 Tage Pause macht, das ist davon abhängig, wie lange habe ich beispielsweise eine Wettkampfsaison durchgezogen und bin ein paar Mal hintereinander in die Superkompensation gegangen. Und da gestalten sich die Pausen in Form der strategischen Dekonditionierung sowieso ganz anders. Das ist dann keine wirklich reine Pause, sondern man macht dort auch ein leichtes Training in Form einer aktiven Erholung und einer Kapillarisierung. Und das wäre dann aber die nächste Phase, die wieder vor dem Beginn eines neuen Makrozykluses dann in dem Fall stehen würde. Das war jetzt sehr ausführlich, weiß ich, aber ich denke, dass es die wesentlichen Punkte im Kern getroffen hat.
Ja, da waren gute Punkte dabei, die ich auch, wo ich auch selber immer tatsächlich, wo ich auch selber immer zu bedenken gebe, dass ein Übertrainingszustand, ja, ich weiß es nicht, ich würde es nicht sagen in den seltensten Fällen, aber häufig nicht durch das Training verursacht wird, ne, sondern durch die Randfaktoren. Gebe ich immer zu bedenken. Ja, also bei mir ist das so, ich betreue halt auch viele Sportler in anderen Disziplinen. Und ich tue das immer ein bisschen schon fast, ja, ich tue das fast schon immer ein kleines bisschen ab, was ein Bodybuilder so an Workload leistet in einer Woche. Und ein Triathlet oder eine Trailrunnerin. Das sind natürlich unterschiedliche Arten von Belastung, aber so der Workload, das aufgewendete Pensum an Zeit pro Woche oder, ne, oder wie man das sagen kann, da ist natürlich das Bodybuilding schon wirklich an der alleruntersten, an der alleruntersten Grenze, ne? Also ich glaube, ich kenne kaum Disziplinen, wo man so wenig Workload in dem Sinne hat, wie jetzt im Bodybuilding. Und trotzdem wird in keiner Sportart so viel über Übertraining geredet wie im Bodybuilding. Und darum bin ich da immer ein bisschen geneigt, das immer ein bisschen abzutun. Auf der anderen Seite war ich aber erst jüngst bei Kinema in der Sportschule und habe da eine selber bei mir auch so eine Muskelmessung machen lassen und sowas. Und da haben die halt auch Insights wirklich aus validen Testungen und die sagen halt auch, dass so ein Krafttraining, das jetzt zum Beispiel an den mit wirklich hohen Belastungen durchgeführt wird, gerade zentral nervös schon nachhaltig Regeneration wirklich bedarf. Die stellen das halt fest in ihren Kraft-Dreikämpfen und so weiter, wo die halt dann, wo es halt wirklich dann auf die Endleistungsfähigkeit ankommt. Da sagen die halt schon, wenn du halt da wirklich nicht ausreichend Regeneration selbst von so einem relativ kurzen Belastungsereignis hast, dann kannst du nicht performen. Das ist halt ein bisschen so die andere Warte. Also das ist wirklich ganz ein hochspannendes Feld, ja.
Also es ist halt auch einfach so, ich muss das nicht unbedingt auch merken, ja. Ich muss, also lass uns mal so ein bisschen Fitness-Klartext reden. Du musst nicht unbedingt vollkommen am Arsch sein, um eine Pause zu brauchen. Es ist eigentlich zu spät in dem Moment, ja. Und du kannst nicht immer nur rein powern. Das funktioniert auch einfach nicht. Und das geringste Übel sind für mich 3 Tage Pause einfach mal zwischendrin, bevor ich 14 Tage machen muss. Das ist für mich das allergeringste Übel. Aber by the way, wir wollen ja auch immer mal ein bisschen wissenschaftlich basiert bleiben. Es gibt bei all diesen ganzen Trainingssystemen, die wir kennen, beispielsweise High Intensive Training, Volume, German Volume und Dog Rep und all diese ganzen Geschichten, die wir hier auch schon mal behandelt haben, auch den Powerlifting, Powerbuilding Style mit 5x5 oder mit dem Programm von Mike Tuxera und mit dem Programming von Abachiev, dem bulgarischen Gewichthebertraining. Wir sind hier oft schon darauf eingegangen. Aber es gibt nur eines, das wirklich wissenschaftlich basiert und getestet wurde. Und da ist ganz interessant und aufschlussreich, was zum Thema Pausen festgestellt wurde. Das ist die sogenannte ILB-Methode. Das ist die individuelle Leistungsbildmethode. Die ist gründlichst erforscht. Und die
individuelle. Hey Olaf, die kenne ich von der BSA-Akademie.
Ganz genau.
Die kenne ich von der BSA-Akademie.
Ganz genau. Und ich habe vor Jahren habe ich mal die ILB-Methode nochmal auf einer anderen Ebene recherchiert. Nicht, weil ich der nicht vertraut habe. Also man hat das bei der BSA-Akademie reingenommen, die ILB, weil es irgendeine Basis geben muss und die war schon damals am wissenschaftlichsten basiert. Also vor
Das ist schon ewig her, meine Trainerausbildungen.
Ja. Meine 15 Jahre, bei dir vielleicht sogar noch etwas länger. Ja. So, und wenn man die ILB-Methode sich mal dort etwas genauer zu Gemüte führt, stellt man eben fest, dass da sehr stark validiert wurde. Und die ILB-Methode, ich schilde das mal ganz kurz, weil sie wirklich interessant ist, die geht davon aus, dass ich in das Training in einen, hier wird unterteilt, Makro-, Meso-, Mikro-Zyklen und dass ich in das Training einsteige mit einer sogenannten Kapillarisierungsphase. Du erinnerst dich noch wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja, also die Kapillarisierungsphase, die beginnt mit einem wirklich extremst moderaten Gewicht und 20 Wiederholungen. Ne? Das würde man heute Pumptraining nennen. Ist es aber nicht, sondern es wären 3 bis 4 Arbeitssätze pro Muskelgruppe absolviert. Und es gibt hier nochmal Unterscheidungen in Frequenz, wie oft ich eine Muskelgruppe trainiere, aber hier, die bezieht sich auf einen reinen Fünfer-Split, ja, die wir hier haben. Die bezieht sich auf einen reinen Fünfer-Split. Und dann kommt nach der Kapillarisierungsphase die erste Woche, wo gearbeitet wird. Und dann kommt der sogenannte Krafteingangstest. Und da wird in allen relevanten Disziplinen wird ein Krafteingangstest gemacht und dann wird das Gewicht festgelegt. Und dann arbeitet man in dieser Woche mit 15 Wiederholungen und sagen wir 55% vom Vmax. Ja? Und dann in der Folgewoche mit 12, in der Folgewoche mit 10, in der Woche darauf mit 8 Wiederholungen und das Gewicht steigert sich. In der Woche darauf mit 6, dann arbeitet man eine weitere Woche mit 6 Wiederholungen. Das ist eine modifizierte Methode, von der ich hier jetzt spreche. Dann kommt die Variante mit 5 Wiederholungen. 3 Wiederholungen baut man manchmal noch ein. Oft ist eigentlich 6 oder 5 das Ende, die 2 Wochen. Aber 5 nehmen wir hier noch mit dazu und 3. Und dann erfolgt der Kraft-Retest. Und beim Retest hat man festgestellt, dass dort die Leute, wenn sie so reingegangen sind in diese ganzen Geschichten, so gesteuert, deutlich mehr Gewicht gehoben haben und bis zu 2 Kilo Muskulatur in dieser Zeit generiert haben. Und dann erfolgt nämlich zuerst wieder eine strategische Dekonditionierung und die dauert eine Woche und an dieser schließt sich dann erneut die Kapillarisierungsphase an. Und diese Methode ist wissenschaftlich komplett durchvalidiert. Ja, da gibt es auch kein Wenn und Aber an diesen Ergebnissen. Die sitzen. Na? Und wenn man mal in das Programming reinguckt, ich habe hier gerade das neue Buch von Markus Beuter liegen, der hat ja das WAP-System näher erläutert. Powerlifting Training 3.0, der hat es mir zugeschickt. Und das ist insofern ganz interessant, weil hier immer wieder grundsätzlich auch bei diesem Powerlifting-System solche Pausenzeiten drin sind. Die sind immer wieder drin. Und dort wird ja sehr, sehr viel stärker periodisiert, als wir das kennen. Man kann ja im Bodybuilding periodisieren, das kann man auch machen, nur ist für mich weniger zielführend. Ne? Aber hier wird extrem stark periodisiert in den Trainingseinheiten, sogar von Woche zu Woche, also innerhalb der Mesozyklen wird noch umgebaut und die haben deutlich mehr Pausen darin. Also es spricht, und das möchte ich hier zusammenfassend sagen, wenn ich beispielsweise gerade zwischen Volumenblöcken im Training und Kraftblöcken, also Strengthblöcken, hin und her wechsle, spricht sehr, sehr viel dafür, strategische Dekonditionierung einzubauen. Und keine Angst vor einer Pause, und das kannst du ja auch bestätigen, Holger, der Muskelschwund ist nur dem gewiss, der keine macht. Bei 3 Tagen, 7 Tagen, 14 Tagen aktiv sein und bei der Ernährung bleiben, werde ich nicht gleich atrophieren. Ne?
Ja, sag's mal in deiner Praxis, wie oft machst du das? Wie regelmäßig? Kannst du das, kann man das benennen?
Meinst mit Athleten?
Nee, du selber.
Bei mir selber. Ich mach es 4-mal im Jahr.
Viermal im Jahr.
Ja. Ich mach es 4-mal im Jahr, wobei sich viele Dinge bei mir mit den Trainingspausen tatsächlich auch bedingt durchs Reisen ergeben. Ja, wenn ich viel mit den, wenn ich viel mit den Wettkämpfern unterwegs bin, dann ergibt sich das einfach. Also ich habe jetzt beispielsweise geguckt, dieses Jahr hatte ich, abgesehen von unserer geplanten Pause jetzt, hatte ich dieses Jahr schon 5.
Ah, tatsächlich.
Ja, die sich so ergeben haben. Und deswegen ist das, hat sie, bin ich da auch nie irgendwie panisch, ne? Und ich weiß, wie manche Athletinnen und Athleten reagieren, wenn sie mal 1, 2, 3 Tage Pause machen und sagen, Leute, das tut euch gut. Das tut euch gut. Ein ganz, ganz junger Athlet, der bei mir ist, der Leon, ein sehr großes Talent, wir haben schon über ihn gesprochen, haben wir auch gesehen, hat sich sofort für die Evo Classic qualifiziert, quasi bei seinem ersten Stage-Auftritt. Dem habe ich das gesagt, als ich noch war, am Sonntag zusammen gesagt, Leon, jetzt machst du deinen Zyklus zu Ende, dann machst du mal 3 Tage Pause. Ja, ist okay. Ich habe sowieso den Eindruck, dass meine Form besser ist, wenn ich mal Pause gemacht habe. Ein junger Athlet, ne?
Sehr reflektiert. Sehr
Ja,
reflektiert, ja.
also diese Erkenntnisse muss man ziehen und natürlich, wenn ich mich in diese Geschichte reinsteige, dass ich damit Probleme kriege, dann werde ich auch Probleme kriegen. Ja, frei nach dem Motto, if you think about shit, you get great shit. Ja,
Ja.
und ja. Also deswegen da auch immer auf den Benefit achten und nicht, dass ich ein Problem habe. Und wenn du Schwierigkeiten hast, liebe Athletin, lieber Athlet, liebe Trainierenden im Allgemeinen, eine Pause einzuplanen, dann musst du echt hart an deinem Mindset arbeiten, wenn du nichts anderes findest in der Zeit. Ja,
Ja, oder
also.
wie sagt man das, wenn deine Einstellung das nicht zulässt, ne? Also kenne ich extrem viele. Also das war bei mir früher auch nicht denkbar, muss ich dir aber auch ganz ehrlich sagen. In meinen akribischen, verbissenen Leistungsjahren, da hast du mich nicht strategisch dekonditionieren sehen. Heute mache ich mal eine Woche nichts und denke mir, okay, das war jetzt wirklich nicht schlecht, ne? So denke ich mir gar nichts dabei. Aber ja, also ich kann das komplett auch nachvollziehen. Das sollte man sich halt dann schauen, aber auch wirklich auch was von erfahrenen Leuten etwas sagen lassen. Ne?
Und last but not least möchte ich hier dieses Thema und diese Frage abschließen und hoffe, dass ich da auch helfen konnte damit. Ich war vor einigen Jahren, da kannten wir uns noch nicht bei einem Seminar bei diesem Abadjiev. Ja, Abadjiev, Bulgariens erfolgreichster Gewichthebertrainer. Keiner hat mehr olympische Medaillen, Goldmedaillen vor allen Dingen auch und Weltmeistertitel mit seinen Athleten hervorgebracht wie er. Nicht mal die russischen Athleten. Und Abatschiew sprach immer von einer Saison. Der hat immer von einer Saison gesprochen. Und dann habe ich gefragt in dem Seminar, wie lang geht denn eine Saison? Weil ich für mich war das, was die in dieser Saison auf diese Dauer, wie es mir im Kopf vorschwebte, Holger, ja, unvorstellbar, was diese Jungs leisten mussten, auch wenn sie natürlich erwiesenermaßen in der Masse enhanced sind. Trotzdem, auch enhanced Knochen brechen. Und dann sagte der zu mir, ja, bei uns dauert eine Saison 5 Monate. Der Rest wird damit verbracht, dass wir uns auf aktive Wiederholung, auf aktive Erholung, Konzentration und dann an eine vorsichtige Aneinanderreihung von Aufbau- und Pausenzyklen wagen. Aber eine Saison mit hochintensivem Training dauert 5 Monate bei uns. Gegenargumentation kann man hier auch stecken lassen, dass das bei Bodybuildern anders ist und so weiter. Nein, das ist es nicht. Der Körper bleibt der Körper. Ja.
Spannend.
Ja. Und ich war überrascht, als ich das mit den 5 Monaten gehört habe. Wer da noch mehr über Apache wissen will, der kann sich gerne mal bei mir melden. Dann erzähle ich dem mal ein bisschen was, wie sein selektives System funktioniert, wie er Athleten aussucht. Ja. Okay. Am Ende ist auch ganz interessant. Jetzt sind wir aber sehr tief ins Thema reingegangen, aber war auch wichtig. Kommen wir mal zu einem anderen Bereich. Und das ist die Ernährung. Und das finde ich total spannend, was hier für eine Frage gestellt wurde. Holger, geht wieder zuerst an dich. Best Ager, wie sollten Best Ager sich im Bereich der Makronährstoffe ernähren, wenn sie, sagen wir mal, über 50 sind? Und hier steht, gibt es dort auch eine spezielle Veränderung, was die Eiweißmenge angeht? Wie sollte man in diesem Bereich seine Ernährung insgesamt aufbauen?
Ja, also wer das weiß, wer HbA1 2.0 schon gelesen hat, der weiß, dass es schon in HbA1 1.0, also in meinem ersten Buch vor 11 oder 12 Jahren, schon ein spezielles Kapitel gab für Best-Age-Athleten. Ist, glaube ich, das erste, einzige, zumindest deutschsprachige Ernährungskonzept, das sowas überhaupt schon mal thematisiert hat, dass es ja wohl oder übel vielleicht Unterschiede geben könnte zwischen den Geschlechtern und zwischen den Altersklassifizierungen in puncto Ernährung, ne? Also, und da gibt es ja ganz viel, was man da auf jeden Fall beachten kann und anführen kann und auch anführen sollte, ne? Man muss halt davon ausgehen, dass bestimmte Veränderungen mit dem Alter stattfinden, ob diese jetzt wirklich immer altersbedingt stattfinden oder über die Vorgeschichte und über das Eingebrachte des Lebensstils der jeweiligen Person, das sei jetzt mal hinten angestellt. Aber bei jedem wird halt mit dem Älterwerden werden halt bestimmte Sachen passieren und da muss man dann im besten Fall natürlich auch über entsprechende Ernährungsmaßnahmen reagieren. Damit es nicht zu so ausführlich wird, einfach mal zwei wichtige Sachen, die auf jeden Fall entscheidend sind. Das eine ist das Thema anabole Resistenz. Wird dir auch was sagen, Olaf, oder?
Ja.
Also anabole Resistenz sagt so viel aus, wie dass im Bereich der Proteinaufnahme, wo man ja immer davon spricht, dass man mit der Portion Protein die Muskelproteinsynthese, zumindest die Muskelproteinsynthese und weiterführend auch die Gesamtgewebssynthese maximieren möchte, eine bestimmte Portion benötigt mit einer bestimmten Menge auch stimulierender Aminosäuren, um das ganz einfach auf einem optimalen Level zu haben. Und da weiß man aus vielen Datenerhebungen, dass es bei älteren Menschen eine gewisse Art von Desensibilisierung gibt. Das bedeutet, dass die Proteinmenge insgesamt angeraten wird, etwas höher zu machen. Und in diesem Kontext sollten dann auch die Proteinzufuhr Grundgaben, also die einzelnen Mahlzeiten, sage ich jetzt mal, ein kleines bisschen höher ausfallen in dem Kontext, dass man ganz einfach über diese anabole Resistenz hinweg, also diese leichte Desensibilisierung im Hinblick auf die Stimulierung der Proteinsynthese, dass man da quasi ein bisschen darüber hinweg gebracht wird, dass einem darüber ein bisschen hinweggeholfen wird und dass das im Vergleich zu jüngeren Menschen ausgeglichen wird, wenn man so will. Da könnte man jetzt noch die Verdaulichkeit, Resorption und so weiter mit in das Boot reinnehmen, die ja im Laufe des Lebens auch tendenziell eher nicht besser wird. Das heißt, was ist der Input und was ist auch das wirklich, was dann für mich dann verfügbar ankommt. Viele kleine Dinge sprechen dafür, dass der älter werdende Mensch, insbesondere der älter werdende Sportler, die Proteinmenge im Vergleich zu seinen jungen Jahren etwas anhebt und dass er in dem Kontext auch die Proteingaben von hochwertigen Proteinquellen mit gewissen Muskelprotein- oder Proteinsynthese-stimulierenden Aminosäuren insgesamt höher ansetzt. Also wo jetzt beispielsweise, um jetzt mal irgendwas zu sagen, in jungen Jahren vielleicht noch 30 Gramm eines hochwertigen Proteins ausgereicht haben, um die Muskelproteinsynthese maximal zu stimulieren, würde man jetzt bei einem Best-Ager mit derselben Proteinquelle zusehen, dass man das mit 40 Gramm macht, ne? Um jetzt einfach mal ein Beispiel zu sagen. Das halte ich für definitiv relevant, weil wir uns natürlich jetzt fortschreitenden Jahren nicht nur mit maximierten Muskelaufbau befassen wollen und müssen, sondern eher mit dem Muskelabbau, / mit Sarkopenie, also dem altersbedingten Muskelschwund. Und Sarkopenie kann man sehr, sehr gut bekämpfen. Das braucht in erster Linie natürlich logischerweise einen entsprechenden Trainingsstimulus und braucht auf der anderen Seite aber natürlich auch entsprechende Baustoffe plus der zugehörigen Signale, um das Ganze eben dann wirklich entsprechend auszugleichen. Sarkopenie ist keine Modeerscheinung, das ist auch kein Modewort, das ist ein manifestes Problem, das jetzt nicht nur schlecht aussieht, weil man weniger Muskeln hat, sondern das wirklich auf die Mobilität, auf die Funktionalität, auf die Lebensqualität und so weiter bei den Leuten im fortschreitenden Alter geht. Aber nochmal, das Gute ist, man kann da wirklich effektiv dagegen vorgehen und da ist die richtige Proteinaufnahme neben dem Trainingsstimulus und noch ein paar anderen Sachen ein ganz entscheidendes Kriterium. Das ist mal das eine. Die zweite Sache, die man vielleicht noch kurz anschneiden kann, weil die auch spannend ist, ist logischerweise auch das Thema Kohlenhydrataufnahme. Da haben wir es ja auch der Insulinsensitivität zu tun. Und da weiß man halt auch, dass das mit den Jahren bei den entsprechenden Organen, die in der Lage sind, Kohlenhydrate aufzunehmen, die Kohlenhydrate verteilen und diesen ganzen Metabolismus machen, dass das mit den Jahren halt auch eher ein bisschen schlechter laufen kann, um das mal so zu sagen. Und aus diesem Grund ist meiner Meinung nach ein entscheidender Step für das Thema auch metabolische Gesundheit, dass man im Alter noch mehr als in jungen Jahren wirklich zusieht, dass die Kohlenhydrataufnahme an den tatsächlichen Bedarf angepasst ist. Wie viel das im Einzelfall ist, lässt sich logischerweise überhaupt nicht pauschalisieren. Aber jeder ältere Zeitgenosse sollte noch mehr als damals in jungen Jahren zusehen, dass er seinen Lebensstil hinterfragt, seine anaerobe Bewegung hinterfragt und darauf basierend dann wirklich zu gucken, wie viele Kohlenhydrate brauche ich denn wirklich? Brauche ich denn wirklich noch diese 350 Gramm? Brauche ich denn wirklich noch diese 80 Gramm im Intra-Shake und 50 Gramm im Post-Workout-Shake und 60 Gramm noch vom Cluster im Pre-Workout-Shake? Oder ist das alles schon zu viel, weil ich ja eh schon einen Haufen Kohlenhydrate habe? Das halte ich für wichtig. Wir wissen alle, dass wir jetzt mal unabhängig von Sportlern, die ja eh schon bewusst leben, dass wir ein starkes Zivilisationsproblem haben mit Diabetes, also mit der Zuckerkrankheit. die muss jetzt nicht unbedingt immer heißen, dass das nur vom Kohlenhydratüberschuss kommt, ne? Aber das ist halt ein Bestandteil, dass eine Form von metabolischer Störung besteht, die auf das, die zurückzuführen ist darauf, dass man Nährstoffe in einer nicht bedarfsangepassten Menge über längere Zeit zu sich nimmt. Das ist immer das, wovon das ausgeht, ne? Logischerweise, da ist die Diet Quality wichtig und noch andere Faktoren, aber das ist im Ende immer der maßgeblich auslösende Faktor. Und das ist halt beim Thema Kohlenhydrate, weil das halt bei vielen Leuten einfach noch im Überschuss vorhanden ist, ein wichtiges Ding, wo man insbesondere im Alter schauen muss. Wenn man das Rad noch weiterspinnen möchte, dann kann man sich auch noch darüber Gedanken machen, welche Art von Kohlenhydraten verwende ich. Früher war extrem in Mode, die glykämische Last, den glykämischen Index mit einzubeziehen. Da liest man seit einigen Jahren kaum mehr was davon. Aber ich finde das Thema nach wie vor, auch wenn es nicht mehr populär ist, nicht unspannend. Da kann man sich auch mal damit befassen, wobei das jetzt halt immer wieder kontrovers diskutiert wird, ob da wirklich eine Relevanz gegeben ist. Wenn, dann eher mit der glykämischen Last und nicht mit dem glykämischen Index. Aber das ist jetzt halt schon dann weiterführend zur Optimierung gedacht, ne? Aber das sind jetzt mal zwei, glaube ich, sehr, sehr wichtige Punkte und Unterscheidungen, die man jetzt als Best Ager, wie ich es immer gerne sage, schon im Kopf haben sollte.
Ja, also das deckt sich halt auch einfach mit Erfahrungswerten, ja, die ich mit der älteren trainierenden Klienten gemacht habe. Und will man noch dieses Thema Eiweiß auch noch mal kurz aufgreifen, auch was aus der Praxis, respektive aus dem Podcast. Ich hatte hier schon zweimal Ronny Rocke zu Gast. Und Ronny ist ja jetzt auch über 50. Und der sagte auch, im Alter muss man auf seine Proteinzufuhr deutlich besser achten. Er sagt, die muss hoch genug sein. Aber man darf auch eines nicht vergessen. Und das ist tatsächlich, die Nierenfunktion sich reduziert. Ja, und es tatsächlich auch nicht mehr so viel verarbeitet werden kann. Und er schon damals auch darüber sprach, da könnten wir uns noch nicht, dass eben vernünftig ist, auf Aminosäuren mehr abzustellen, ja, und das Nahrungseiweiß in einem moderaten Rahmen zu halten, also bei den 2 Gramm zu bleiben und es nicht zu übertreiben, auch als Hauptrainierender nicht. Und das sind eben auch so diese Dinge, die man in Sachen Funktionalität der Organe im Auge behalten sollte. Mhm.
Also da passiert wirklich, wirklich viel mit dem Alter. Das waren jetzt zwei Punkte in meinem Buch, hat das Kapitel, ich weiß nicht wie viele Seiten, ne? Also wer sich dafür interessiert, kann immer reinlesen, ne? Ich habe das nicht umsonst wirklich separat thematisiert.
Ja, also ganz interessante Artikel, in denen ich mich auch wiedergefunden habe. Nach dem Buch sind wir ja auch zusammengekommen in der Zusammenarbeit.
Ne? Ja,
das muss man auch sagen, ja, nachdem ich das von dir geschickt bekommen habe. Und wir hatten das erste Mal darüber gesprochen. Also, und es ist immer wichtig, bei aller wissenschaftlichen Herangehensweise, die wir bei all diesen Dingen haben, das auch mit Praxiserfahrungen verbinden zu können. Und das kann sowohl der Holger als auch ich. Ja, und in dem Sinne ist es eben auch wichtig, das zu beachten. Ja, ja, jetzt wollte ich so eine Reihe an Fragen hier durchknattern, aber jetzt haben wir nur 3 geschafft. Wir müssen uns aufs nächste Mal verlegen, Holger.
Weil, ja, ich habe schon gemerkt, das ist echt, okay. War sehr ausführlich heute, ne?
Ja, ja, aber das sind auch so Sachen, die sich nicht so einfach beantworten lassen. Ich glaube auch einfach, wenn man mal einen Punkt in dem Umfang zu diesen Themen setzt, so wie du es und ich jetzt gemacht haben, dann sind die Fragen auch mal ausführlich beantwortet. Hm. Ja, die kommen ja nicht umsonst immer wieder. Ja? Und deswegen finde ich das auch gut, dass wir es so gemacht haben. Ich sag an dieser Stelle Dankeschön, Holger, dass du wieder Gast in unserem Coach Roundtable warst. Danke auch, dass du dieses Produkt, was wir im Oktober Meno, sag's mir nochmal, ich hab's noch nicht.
Meno Harmony,
was heißt? Genau, Meno Harmony. Dass wir das im Oktober auch bald vorstellen können. Auch hier der Aufruf an unsere Hörerinnen, wer sich dafür interessiert und das testen möchte, gerne entweder bei Holger bei Instagram melden oder bei mir. Holger, ich sag Dankeschön auch für deinen ausführlichen Input und deine Zeit.
Jawohl, Olaf, vielen Dank. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Also, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst wie immer ein Like da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Und dann, ihr könnt natürlich auch immer konstruktive Kritik bei uns lassen und weiterhin die Fragen stellen. Ich hoffe, wir werden die alle mal irgendwann abarbeiten können. Stellt die Fragen sehr, sehr gerne an olafmann.stü oder Holger Guck bei Instagram oder personal-trainer@gmx.eu oder auch 01737739230. Und schaut auch in der Episodenbeschreibung in unserem Linktree vorbei. Da habt ihr den exklusiven Zugang zum HBN-Shop. Und hier könnt ihr ordentlich sparen. Hier ist der Link voreingestellt und ihr bekommt mit STY 15 auch 15% auf eure Bestellung. Ich sage herzlichen Dank an euch. Bis bald. Bleibt gesund, euer Olaf.